Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Andrea Gerg.
Herzlich willkommen. Wie es ist, wenn das ganze Leben von harter Arbeit bestimmt ist und man sich trotzdem nichts leisten kann, davon hat Christian Baron in seinem vielgelobten und verfilmten autofiktionalen Roman Ein Mann seiner Klasse erzählt. Dem ersten Teil einer Trilogie, die er jetzt abgeschlossen hat. Drei Schwestern heißt sein neues Buch und ich freue mich, gleich mit ihm darüber sprechen zu können. Drei Schwestern in Kaiserslautern, Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre, Mira, Juli und Ella. Die beiden ersten leben noch zu Hause bei ihrem Vater Willi in nicht gerade rosigen Verhältnissen. Und die viel ältere Ella, die ist schon längst in einem anderen Leben angekommen. Ihr ist durch Heirat der soziale Aufstieg gelungen. Diese drei Frauen, junge Frauen, sind die Hauptfiguren in Christian Barons neuem Buch. Und ich freue mich, dass er mit den drei Schwestern jetzt hier ist. Hallo, herzlich willkommen, Christian Baron.
Hallo, Frau Gerg. Schön, hier zu sein.
Das ist ja der Abschluss einer Trilogie, die Sie da geschrieben haben. Im ersten Band ging es um Ihre Familie, vor allem um Ihren Vater. Dann rückten mir die Großeltern ins Zentrum, jetzt Mira und ihre Schwestern. Und diese Mira, die werden ja Leser ihrer beiden ersten Bücher unschwer mit ihrer Mutter in Verbindung bringen. Wie ist das, wenn so ein Projekt auf einmal so ein dreibändiges zu Ende geht? Überwiegt da der Abschiedsschmerz oder eher die Erleichterung?
Also als wir vor einigen Wochen die Druckfreigabe gegeben haben, da habe ich erst einmal nicht unbedingt Erleichterung gespürt, sondern so eine ganz tiefe Erschöpfung, weil da jetzt doch ein Langstreckenlauf zu Ende gegangen ist, der für mich persönlich ganz viele Wunden noch einmal aufgerissen hat. Ich konnte die während dieses Laufs auch nicht behandeln, sondern da ging es nur darum, den Lauf irgendwie zu Ende zu bekommen, weil ich möglichst gute Texte schreiben wollte. Und jetzt komme ich da aber wieder heraus, jetzt ist das Buch auch da und ich bin einfach wahnsinnig froh, jetzt auch aus dieser weiblichen Perspektive geschrieben zu haben.
Sie sind ja diese Wunden, auf die Sie da ansprechen, Sie haben ja eigentlich was gemacht, was Sie auch als Wissenschaftler gelernt haben, nämlich Soziologie, nur quasi am eigenen Körper, richtig? War das besonders anstrengend?
Ja, also naheliegend wäre ja gewesen, nach Ein Mann seiner Klasse mal weiterzumachen. Wie war denn die Studienzeit dieses Christian und wie ist es dann ins Erwachsenenleben gegangen? Das hatte mich überhaupt nicht interessiert. Ich wollte dann den wahrscheinlich dann doch schmerzhafteren Weg gehen, die eigene Vergangenheit zu begutachten. Erstmal die Großelterngeneration und dann aber auch diese drei Frauen, die deren reale Vorbilder für mich in meinem Leben einfach die Rettung waren. Das hat, weil natürlich das literarische Schreiben immer nicht unbedingt dazu da ist, Leute auf Podeste zu stellen, sondern das zu zeigen, was man sieht, ist für mich persönlich sehr schmerzhaft gewesen. Aber ich merke auch jetzt, dass gerade so eine gewisse Versöhnung mit allen, mit dieser ganzen Familienaufstellung stattfindet. Also diejenigen, die nicht mehr leben, meine Großeltern, auch meine Eltern, habe ich das Gefühl gehabt, jetzt so während der ersten Auftritte mit dem Buch, die ich hatte, die stehen dann auch alle an der Seite und gucken mir zu und hoffentlich ermutigen Sie mich, die Stimmen kann ich noch nicht hören, da muss noch ein bisschen Zeit vergehen.
Jetzt sind das ja diesmal die drei Schwestern, man denkt auch natürlich sofort an dieses Stück von Anton Tschechow, das kommt sogar vor an einer entscheidenden Stelle, da können wir gleich nochmal drüber sprechen. Und diese drei Schwestern bei Ihnen, die wollen irgendwie alle auch woanders hin, wie die drei Schwestern bei Tschechow, eben sie sind von Sehnsucht nach einem anderen Leben beherrscht und im Mittelpunkt steht eben diese Mira. Stellen Sie uns die doch mal vor, was das für ein Mädchen ist.
Ja, die Mira, die ist 1963 geboren. Wir erleben sie zunächst einmal Ende der 70er Jahre und da erlebt sie eine Totgeburt. Also wahrscheinlich das Schlimmste, was einem Menschen passieren kann und dann noch einem so Jungen. Und dann gehen wir weiter in die erste Hälfte der 80er Jahre, wie sie sozusagen das, was man als Coming of Age eigentlich bezeichnen würde. Nur ist es eben in ihrer sozialen Lage als Arbeitermädchen nicht so leicht, ihren Weg zu gehen. Sie will raus aus Kaiserslautern, wo sie geboren und aufgewachsen ist, möchte nur etwas anderes erleben als ihre eigene Familie und wagt es dann tatsächlich nach West-Berlin zu gehen. Das hieß eben Anfang der 80er Jahre nicht in den ICE zu steigen und in Berlin auszusteigen, sondern man musste durch die DDR fahren, also ein komplett fremdes Land, was auch Gefahren birgt, durchqueren. Und sie, die niemals aus ihrer Stadt rauskam, wagt das. Und sie sehnt sich dann aber relativ schnell wieder zurück nach Kaiserslautern. Sie sagt nicht nach Moskau, wie das berühmte Vorbild, sie möchte wieder nach Kaiserslautern. Und dann stellt sich relativ früh für sie die Frage, bin ich jetzt gescheitert und wie soll es weitergehen? Denn sie ist eine junge Erwachsene, späte Jugendliche und mit allen Problemen konfrontiert, die Frauen in ihren Grundzügen, glaube ich, bis heute haben, wenn sie so eine solche soziale Herkunft haben. Das zu zeigen, ist schon für mich eine große Herausforderung gewesen, weil es nochmal eine andere Perspektive ist, als ich sie bisher eingenommen habe.
Und sie träumt ja auch immer von so einem besseren Leben. Ihre ältere Schwester Ella, die hat das ja eigentlich erreicht, ein besseres Leben. Aber so will Mira das auch nicht. Ne? Sie weiß gar nicht so richtig, wie das eigentlich sein soll, dieses bessere Leben.
Ja, sie sagt ganz am Anfang schon, dass Ella, die 17 Jahre älter ist als Mira, die möchte auf keinen Fall den Weg gehen, dass sie einen sozialen Aufstieg durch Heirat hinlegt. Das ist aus Ellas Sicht der sicherste Weg gewesen, den sie auch unbedingt wählen wollte, weil sie aus diesen Verhältnissen raus musste und es ging dann auch relativ flott für sie. Nur Mira beobachtet dann auch, dass die Ella gar nicht glücklich ist.
Sie wirklich eine
ganz tiefe innere Zerrissenheit hat, wo man eigentlich objektiv von außen, wenn man sie nicht kennt, erstmal von diesem Vogelperspektivenblick aus sagen müsste, die hat es doch geschafft. Die lebt in einem großen Haus, hat einen Mann, der einen guten Job hat und sich auch um sie kümmert und die Nachbarschaft ist auch nett, sie geht regelmäßig ins Theater, die Leute mögen sie doch irgendwie, aber darunter steckt natürlich eine ganz tiefe Verzweiflung auch und die nimmt Mira wahr und weiß, das will ich nicht, ich möchte dieses große Versprechen, das damals ja in der Gesellschaft, in der Bundesrepublikanischen richtig groß wurde, dieses Freiheitsversprechen, das möchte sie auch leben. Das kannte sie ja aus dem Fernsehen und aus dem Kino. Und ja, sie rennt dann eben gegen diese Mauern an, die sie nicht sieht, weil sie unsichtbar sind. Aber in einer Klassengesellschaft, wie wir sie heute haben und damals schon hatten, ist das eben so. Da stößt eine Frau wie Mira leider sehr schnell an Grenzen.
Und das ist auch, finde ich, so das Berührende an diesen drei Schwestern, dass die ja letztlich alle hinter ihren Möglichkeiten zurückbleiben. Also da ist wie so ein Mantra, zieht sich durchs Buch dieser Satz, den die jüngere Schwester Juli immer zu Mira sagt, du kannst mehr. Das können die ja eigentlich alle.
Ja, das ist in gewisser Weise sehe ich das als Parallele zu dem ein Mann seiner Klasse, Satz des Vaters, der zu seinem Sohn sagt, du darfst niemals deinen Stolz verlieren. Und so ist dieser Satz auch gewissermaßen gemeint. Es ist ein Mantra, ein Spruch, in dessen Aussprache man eigentlich schon weiß oder die handelnden Personen irgendwie schon wissen, dass er nur halb wahr ist, weil er sich nicht verwirklichen lässt in ihrer Situation. Und sie wollen aber trotzdem nicht aufgeben. Und dieses Ich gebe trotzdem nicht auf, das hat etwas in gewisser Weise Rührendes, aber es hat auch etwas wahnsinnig Tragisches in sich. Und wenn beides zusammenkommt, kann es auch mal komisch werden. Das fand ich total reizvoll, diesen Stoff dann jetzt auch literarisch zu verarbeiten.
Unbedingt, also weil Ella kommt nicht in der Ehe mit ihrem Mann so richtig an und in dem, was sie da darstellen soll. Aber Mira eben auch in diesem Abschnitt über Berlin, das haben sie wirklich auch witzig beschrieben, weil sie kommt dann mit einer Frau zusammen und wohnt auch mit der in so einem kleinen Zimmer und denkt dann eben auch, ja, diese gammelige Bude, das sieht auch nicht viel anders aus als so eine Proletarierwohnung in Kaiserslautern. Das fand ich auch irgendwie ganz, das zeigt einerseits, dass die eben gar nicht richtig ankommen kann, aber eben auch dieser Blick, den sie da auf Berlin nochmal werfen. Wie haben Sie sich den erschlossen? Wie sind Sie da nochmal in die 80er Jahre zurück?
Also ich selbst lebe seit ungefähr 11 Jahren jetzt in Berlin, bin vor sogar ziemlich genau 11 Jahren hergezogen und freue mich eigentlich immer noch an dieser Stadt, aber merke doch, dass der, also nach einer gewissen Zeit fällt einem auch auf, was hier nicht so gut ist und das ist leider durch die Politik erzeugt auch noch eine ganze Menge, es wird auch noch mehr und dann ist dieser nostalgische Blick Anfang der 80er Jahre, den ich wahrnehme auf das West-Berlin, der in Filmen und auch in Dokumentationen, aber auch in Romanen gezeigt wird der letzten 10, 15 Jahre, den kann ich so nicht bestätigen, weil als ich mich darin vertieft habe, ist mir aufgefallen, dass es da so ein ganz bestimmtes soziales Milieu gibt, das dorthin gegangen ist, die Jungs, um dem Wehrdienst zu entfliehen und auch die Frauen, die dann die einzige Möglichkeit hatten, aus ihrem kleinbürgerlichen Loch rauszukommen, um das mal so auszudrücken, aber sie hätten im Zweifel fast alle wieder in dieses Nest zurückkehren können. So jemand wie Mira hat diese Option nicht und das sorgt dafür, dass sie keine Entspanntheit in diesem West-Berlin hat. Also, dass alle anderen dann die ganze Zeit Party machen, das geht für sie nicht, weil sie denkt, ich muss ja arbeiten gehen, ich muss mir was selbst aufbauen. So bin ich aufgewachsen, obwohl der Sozialleistungsbezug damals noch leichter war, hat sie aber diese Muster im Kopf und kommt da auch nicht raus. Das führt eben zu einer Verkrampfung, die so wahrgenommen wird von außen und da habe ich dann erst während des Schreibens gemerkt, dass das doch sehr aktuell auch ist, weil ich mich da gewissermaßen auch wiederfinde als jemand, der einen sogenannten sozialen Aufstieg hingelegt hat und nie das Gefühl hatte, in diesem neuen Milieu angekommen zu sein, weil mir so eine Grundentspanntheit nach wie vor fehlt.
Genau, das haben Sie in allen Büchern beschrieben und das ist auch sehr zutreffend. Das ist ja was, was Sie eben auch an dieser Ella nochmal zeigen. Da gibt es eben, um jetzt endlich mal auf diese Szene mit den drei Schwestern zu kommen, da sind die alle drei im Theater in Kaiserslautern und sehen dieses Stück. Und dann verleugnet die Ella einer Bekannten gegenüber ihre zwei Schwestern. Und da ist ja so ein ganz wichtiges Gefühl auf einmal ganz groß, nämlich Scham. Das spielt beim Aufsteigen eine enorme Rolle, nicht?
Ja, insbesondere wenn sich das in einem Theater, also im Pfalztheater, das damals schon für Kaiserslautern etwas sehr Besonderes war, ereignet. Mira, Juli und Ella sind da, schauen sich eben Tschechow an. Also nach Shakespeare gibt es wahrscheinlich keinen größeren, das wissen die da auch. Und dann kommt es eben zu dieser Situation, dass Ella eine Frau ihrer neuen Klasse sozusagen trifft und dann behauptet die beiden jüngeren Schwestern, das seien Praktikantinnen da und ja, die hat sie mal mitgenommen. Und da ist ja dann eben einfach dieser doppelte Schmerz drin. Einerseits ist es sowieso schon eine Hürde für jemand wie Mira ins Theater zu gehen und für Juli genauso und die beiden stehen dann da und denken sich, jetzt hat uns unsere eigene Schwester gezeigt, dass wir hier niemals ankommen können, dass das gar nicht geht. Also es fühlte sich für sie offensichtlich an wie ein Naturgesetz, dass jetzt die Ella aussprechen musste. Und das prägt dann auch das Verhältnis der beiden weiter in den folgenden Zeiten, die ich dann in einem Mann seiner Klasse ja auch beschrieben habe, sehr stark. Und ich habe beim Schreiben mich dabei erwischt, dass ich erstaunlich viel Verständnis für die Ella aufbringen konnte. Ne? Also eine fundamentale Kränkung, von der ich weiß, ich weiß, dass solche Kränkungen in meiner Familie stattgefunden haben und meine Mutter kam eigentlich nie darüber hinweg, aber diese Ella, die tut das ja auch nicht aus Bösartigkeit, sondern sie muss ihren Platz halten und das, was man heute so kennt mit, man muss immer schneller rennen, um seinen Platz halten zu können, hat Ella damals schon gespürt.
Sie haben dieses Verständnis für die Menschen. Sie sind auch noch in Kaiserslautern hin und wieder. Wie ist das? Können Sie sich auch reindenken, warum diese Stadt jetzt zum Beispiel so einen hohen Zuspruch an AfD-Wählern hat? Das ist ja was, was sehr stark durch die Medien ging. Das ist quasi die AfD im Westen, Hochburg.
Ja, ich glaube, da müssen wir nochmal eine ganze Sendung mitfüllen, weil es ein sehr komplexes Thema ist. Was man auf jeden Fall sehen muss, ist, in Kaiserslautern zeigt sich, wie auch in Gelsenkirchen, der Zusammenhang zwischen sozialer Lage, sogenannten sozialen Abstieg und also Wirtschaftspolitik, die den Armen schadet und den Reichen nutzt und dem Aufstieg der Rechten. Das ist wie im Brennglas dort zu besichtigen.
Und wenn Sie da lesen zum Beispiel, Sie sind ja jetzt sicher auch wieder mit dem Buch da eingeladen, ist das auch da auch ein Thema? Weil Sie spiegeln ja genau das in Ihren Arbeiten.
Ich habe sogar insgesamt 3 Lesungstermine in Kaiserslautern selbst und einer davon wird sehr politisch sein. Da freue ich mich auch sehr drauf, weil ich bin alle 2 bis 3 Monate in der Stadt und beobachte also sehr genau, was dort vor sich geht. Habe da ein sehr differenziertes Bild davon, hoffe ich zumindest. Und wir werden das gut ausdiskutieren, hoffe ich.
Und Kaiserslautern-Trilogie ist also jetzt fertig. Wie geht's jetzt weiter mit dem Schriftsteller Christian Baron?
Ja, ich nutze jetzt diesen schönen Sommer auch zum Schreiben. Ich bin jetzt wieder voll in eine andere Geschichte eingetaucht. Ich werde meinen eigenen Themen treu bleiben, aber es wird absolut nichts mehr mit meiner Familiengeschichte zu tun haben. Das ist überraschend und erleichternd und ich freue mich jetzt wahnsinnig drauf.
Christian Baron, vielen Dank, dass Sie hier waren. Danke für Ihren Besuch in Deutschlandfunk Kultur.
Ja, danke Ihnen.
Und der Roman von Christian Baron heißt 3 Schwestern und ist bei Klaassen erschienen. Das Buch hat 336 Seiten und es kostet 24 Euro.
Straßenkritik.
Ich bin die Lisa, ich sitze gerade in Ingolstadt im Café und ich empfehle immer gerne das Buch Die Mitternachtsbibliothek von Matt Haig. Da geht es darum, dass wir grundsätzlich ganz verschiedene Leben haben könnten, wenn wir eine Entscheidung anders getroffen hätten. Es geht um eine Frau, die beschließt, ihrem Leben ein Ende zu setzen und dann in der Mitternachtsbibliothek, einem Ort zwischen Leben und Tod, landet. Und das Buch ist so toll, weil es ja die Schönheit und die Wertschätzung fürs Leben irgendwie zeigt. Die Leute, denen ich es weiterempfohlen habe, fanden es auch alle ganz toll. Ich habe es auch gelesen, weil es mir empfohlen wurde.
Lisa liest in Ingolstadt die Mitternachtsbibliothek von Matt Haig in einer Übersetzung von Sabine Hübner. Und das Buch ist als Taschenbuch beim Drömer Verlag zu haben für 12,99 Euro.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Wer noch ganz am Anfang seines Wegs als Autorin oder Autor steht, der braucht natürlich Unterstützung. Die wird vielfach in Form von Stipendien vergeben oder in Preisform. Zum Beispiel gibt es auch aus Hannover seit 2017 den mit 10.000 Euro dotierten Literaturpreis Hanna, der extra an Debütanten geht. In diesem Jahr hat ihn Jehona Kiezai bekommen für ihren Roman E und den hat Lara Sielmann für uns gelesen. Ein kleines E ist das mit so zwei Punkten obendrauf. Das ist der Titel dieses Buchs. Was hat es denn damit auf sich?
Ja, dieses O ist ein Buchstabe im albanischen Alphabet, den es eben so im Deutschen nicht gibt. Und ausgehend von diesem Titel geht Jehona Kiezai wirklich tief in die kosovarische Kultur und Sprache rein, setzt sich mit der Randstellung von Albanien auseinander und mit dem Kampf um die Sichtbarkeit. Also allein historisch betrachtet, albanische Gebiete standen oftmals unter Fremdeinfluss und das erkennt man auch wirklich an einer Reihe von so Lehnwörtern in der Sprache selbst. Das Albanische, das habe ich in diesem Buch gelernt, ist innerhalb der indoeuropäischen Sprachfamilie auch isoliert. Also auch da gibt es wenige übergreifende Sprachverwandtschaften. Die Serben wiederum haben das Albanische während des Kosovo-Krieges mehr oder weniger verboten. Natürlich auch eine Zeit der großen Traumata, die die kosovarische Gesellschaft nach wie vor prägt. Und von all dem erzählt Jehona Kiezai eben sehr eindrücklich in diesem Buch, ausgehend von diesem sehr, sehr kleinen Buchstaben.
Und geht es denn auch um diese Flucht vor dem Kosovo-Krieg, also auch um das, was sie selbst irgendwie erlebt hat?
Also im Mittelpunkt steht eine junge, namenlose Ich-Erzählerin, die im Kleinkindalter in den 90er Jahren mit ihren Eltern noch vor dem Ausbruch des Krieges aus dem Kosovo nach Deutschland geflohen ist. Und wir lernen die als Studentin kennen, die auf dem Zahnarztstuhl sitzt. Sie leidet an einem schweren Kieferknirschen, das im schlimmsten Falle zu einer Sprachlosigkeit führen kann, wie ihr Zahnarzt ihr erklärt. Und es hilft einfach nichts. Also sie hat beißt ständig ihre Zahnschiene durch. Sie geht zur Physiotherapie, aber auch diese Übungen, die laufen alle so ein bisschen ins Leere. Und dann geht diese Erzählerin diesem Knirschen selbst auf dem Grund und schnell wird klar, das hat ein viel existenzielleres Ausmaß. Also ein Sprach- und ein Identitätsverlust stehen eigentlich dahinter. Und dann gibt es so eine Art Zurückschauen. Ja, also schon als Kleinkind haben ihre Eltern sie angehalten zu schweigen, wenn sie von serbischen Soldaten am Grenzübergang zum Beispiel kontrolliert wurden. Nach ihrer Flucht nach Deutschland bringt sie sich dann selbst Deutsch bei. Anhand von Fernsehserien guckt sie sich so an, wie die deutsche Sprache gebildet wird und merkt, das tut ganz schön weh, diese andere Sprache, wo das Albanische sehr fließend einfach aus ihrem Mund nur so rausgesprudelt kommt. Das ist im Deutschen ganz anders. Sie fügt sich aber auch ihrer neuen Umgebung und damit geht natürlich dann doch auch ein Sprachverlust des Albanischen einher. Und gleichzeitig erlebt sie auch sehr früh, wie blind ihre deutschen Mitbürger in dem Kosovo gegenüber und der albanischen Kultur sind. Also sie steht wirklich zwischen zwei Kultur- und Sprachräumen.
Und diese Sprachlosigkeit und der Bruxismus, zieht sich das wie so ein Leitmotiv da durch? Funktioniert das?
Ja, also diesem Text vorangestellt ist ein Zitat von Elias Canetti, das lese ich jetzt mal vor. In diesen Zerrissenheiten bin ich ganz, ohne sie wäre ich verstümmelt. Und Canetti ist ja auch so ein bisschen sein literarischer Bruder im Geiste von diesem Buch. Auch er hat sich ja viel mit Sprach- und Identitätsverlust auseinandergesetzt. Und das tut Kiezai eben auch, sei es als Sprachverlust, aber auch Gewinn. Was heißt es, zwischen Sprach- wie Kulturräumen zu leben und geprägt zu sein? Wie setzen sich Trauer und Traumata in Sprache und im Körper fest, ohne dass dies jetzt kitschig oder irgendwie super sentimental in diesem Buch beschrieben wird? Also das geht wunderbar auf und sie geht sogar noch einen Schritt weiter. Über das Sprachzentrum, also dem Mund, spannt Jehona Kiezai einen ganz konkreten und realen Bogen zu den getöteten Menschen im Kosovo-Krieg. Ihre Protagonistin besucht nämlich an der Uni eine Vortragsreihe zum Thema, auch den Titel habe ich mir aufgeschrieben, die Rolle der forensischen Anthropologie in Gewaltszenarien des 20. Jahrhunderts, in der die eingeladene Forensikerin erzählt, wie sie Leichen im Kosovo-Krieg anhand ihrer Gebisse, Zähne, Knochen identifizieren oder zumindest eingrenzen konnte. Also ein Kontext, der komplett von der Sprache und all ihren Aspekten her konstruiert und gedacht ist.
Und das hört sich ja so an, als ob es eigentlich die ganze Zeit um so Unsagbares, Unsägliches, um Sprachlosigkeit geht. Es ist ja ganz schön schwer, dafür eine Sprache zu finden. Wie ist denn diese Sprache von Kiezai?
Ja, dieser Text ist wirklich sehr fein, hochpoetisch erzählt und natürlich auch mehrsprachig. Also nicht nur Albanisch, auch Englisch und so wie Deutsch natürlich findet in diesem Text statt. Und diese Sätze greifen wirklich nur so ineinander über. Und gleichzeitig ist es aber auch so eine Art Coming-of-Age-Geschichte, die nicht chronologisch, sondern eher assoziativ eben auch vom Sprachfluss her erzählt ist. Aus diesem schüchternen Mädchen, das sich Deutsch eben selbst beibringt, wird so in der Gegenwart eine sehr selbstbestimmte junge Frau, die so dieser deutschen Ignoranz und auch dem fehlenden Wissen sehr viel entgegensetzen kann und auch ihre eigene Position, denkt die Erzählerin immer dabei mit. Ich meine, sie ist ja in der Diaspora hauptsächlich in Deutschland aufgewachsen. Wir folgen somit auch so ihrer eigenen Spurensuche, so ihrem Zusammensetzen verschiedener Bausteine, die Protagonistin ebenfalls im drohenden Sprachverlust durch das aktive Erzählen ihrer Geschichte auch versucht, ja, anzugehen.
Und da waren ja schon so ein paar Parallelen auch zu der Biografie der Autorin selbst. Würdest du sagen, das ist ein autofiktionaler Text?
Also im Text selbst gibt es dafür jetzt keine Markierung, mit Sicherheit das Eigenerlebtes mit drin. Du hast auf die Parallelen gerade hingewiesen. Aber ich finde, Jirona Kizai ist vor allem wirklich eine sehr spannende Person. Also sie selbst hat zum Beispiel den Resonar-Verlag mitgegründet, der einen Fokus auf Sprachkunst hat und sich thematisch unter anderem mit Migration oder auch psychischen Krankheiten auseinandersetzt. Also Themen, die auch in diesem Debütroman verhandelt werden. Sie arbeitet als Lektorin für einen größeren Wissenschaftsverlag, hat selbst Literaturwissenschaften studiert, kommt also wirklich total aus der Literatur. Und diese vielfältige Auseinandersetzung mit Literatur und Sprache auf verschiedenen Ebenen, Zugängen, aber auch natürlich Wissen, dass sie um Literatur hat, das durchzieht vor allem diesem Roman, um den es ja wirklich um nichts weniger geht als die Sprache selbst.
Lara Sielmann ist also ziemlich angetan, habe ich den Eindruck,
das kann man
sagen, dem Debütroman von Jirona Kizai. Erschien im Wallstein Verlag, hat 176 Seiten und kostet 22 Euro. Regionalkrimis, also spannende Geschichten, die zum Beispiel in der Eifel, in Irland oder in der Bretagne spielen, die sind ziemlich erfolgreich. Und wir haben jetzt einen Kriminalfall, der auch in der Provinz spielt, Der Tote im Dorfteich. Das ist ein Hörbuch, das gerade erschienen ist. Und es geht darin um einen rätselhaften Todesfall, der in diesem kleinen Dorf erstaunlicherweise aber niemanden weiter zu interessieren scheint, bis auf Janek und seinen Freund Till. Und im Lauf der Geschichte wird dann nach und nach immer klarer, warum. Die Lesung, die richtet sich nach Verlagsangaben an Jugendliche ab 12 Jahren, aber sie ist auch für Erwachsene hörenswert, findet Georg Gruber.
Ribberow ist ein kleines Dorf irgendwo in Ostdeutschland mit einem Dorfteich und einem Geheimnis, auf das die beiden Jugendlichen Jannik und Till zufällig beim Angeln stoßen.
Verdammt, was? Er starrte auf Janniks Fang, der jetzt aus dem Wasser auftauchte und auf sie zuschwebte. Jannik spürte, wie seine Arme weich wurden. Sein rechtes Augenlid begann zu zucken. Er hatte das Gefühl, seine Beine versanken im Boden. An der Angel hing eine Hand. Eine Menschenhand. Oder was davon noch übrig war.
Die beiden Freunde haben das Skelett einer Leiche entdeckt. Die Ermittlungen der Polizei ergeben später, dass sie schon 5 Jahre in dem Teich gelegen haben muss.
Und was heißt das jetzt? Das kann vielerlei bedeuten. Der Mann kann tatsächlich erschlagen worden sein, er kann sich aber auch zu Tode gestürzt haben oder sich die tödlichen Verletzungen bei einem Unfall zugezogen haben. Sicher ist nur eins. Die Leiche wurde nachträglich mit Seilen an das Pflugteil gebunden und in den Weiher geworfen. Also war der Mann schon tot, als er im Teich versenkt wurde? Sieht ganz danach aus.
Im Mittelpunkt der Geschichte steht der 16-jährige Jannik. Vor 10 Jahren hat er mit seiner Mutter das Dorf verlassen Richtung Stadt. Nun ist er für eine Woche zu Besuch bei seiner Oma Hanne, einer wortkargen, abweisenden Frau. Till, sein Kumpel aus Kindheitstagen, hat inzwischen eine Ausbildung bei der Polizei angefangen. Die beiden scheinen sich als Einzige dafür zu interessieren, wer der Tote war und warum er starb.
Hanne, du weißt, was im Dorf vor 5 Jahren passiert ist, nicht wahr? Hanne blickte zu Jannik und schüttelte den Kopf. Du kannst es einfach nicht lassen. Du wohnst noch nicht mal mehr in Ribberow. Was geht dich das alles an? Warum lässt du die Toten und die Vergangenheit nicht einfach ruhen?
Franziska Gehm hat mit Der Tote im Dorfteich eine klassische Kriminalgeschichte geschrieben, eingebettet im dörflichen Milieu der Nachwendezeit mit glaubwürdigen und liebevoll gezeichneten Figuren. Und wie es sich für einen Jugendroman gehört, kommt noch ein Mädchen dazu, in das beide, Jannik und Till, verliebt sind. Rike, die mit ihrem Vater zurückgezogen am Rande des Dorfes lebt.
Na prima. Da sitzen wir, 2 verliebte Dorftrottel am Feier. Und was machen wir jetzt? Sollen wir uns um sie schlagen, ein Losziehen oder ein Weitspucken veranstalten? Das Ergebnis würde sie sowieso nicht beeindrucken. Sie wird schon selbst entscheiden. Vielleicht wäre es sogar ein Glück, wenn sie kein von uns will. Dann können wir wenigstens Freunde bleiben. Das können wir auch so. Wenn wir nichts weiter machen und sie sich selbst entscheidet, ist es ja nicht unsere Schuld. Wir kicken uns nicht gegenseitig raus.
Der Schauspieler Louis Held liest diese Geschichte mit sehr viel Sympathie für seine Protagonisten, einfühlsam und stimmig in den Dialogen. Souverän hält er die Spannung bis zum Schluss. Die Freunde finden heraus, dass der Tote ein dubioser Geschäftsmann war, von dem es eigentlich hieß, er sei vor 5 Jahren nach China ausgewandert. Viele im Dorf kannten ihn aus der Schule und weil er nach der Wiedervereinigung bei der Abwicklung einer LPG einige übers Ohr gehauen haben soll. Und er war bekannt als Womanizer, als Frauenheld. Motive für eine Gewalttat gab es also genug.
Und das bedeutet, dass höchstwahrscheinlich ein Mörder frei in Ribero herumläuft. Das geht mich was an, auch wenn ich nicht mehr in Ribero wohne.
Rund 5 Stunden dauert diese Lesung, ein spannender Dorfkrimi atmosphärisch dicht erzählt. Über Freundschaft und Erwachsenwerden und über das Schweigen, das manchmal über einem ganzen Ort zu liegen scheint. Und eine Geschichte darüber, wie die Vergangenheit auf einmal wieder auftauchen kann, wie eine Hand aus einem Teich.
Georg Gruber über das Hörbuch Der Tote im Dorfteich von Franziska Gehm, gelesen hat es Louis Held und erschienen ist es beim Hörbuchverlag Der Divan. Seltsam ist es um dieses Land bestellt, heißt eine Gedichtzeile der syrischen Dichterin und Journalistin Hanadi Zaka. Zu finden ist diese Zeile in der neuen Ausgabe des Magazins Weiterschreiben, das sich dem heutigen Syrien widmet, ein gutes Dreivierteljahr nach dem Sturz von Assad. Künstlerischer Leiter von Weiterschreiben ist Nicole Ljubic, Schriftsteller, Journalist und jetzt hier bei mir. Hallo, herzlich willkommen, Herr Ljubic.
Hallo, guten Tag.
Dieses Schwerpunktheft hat Dima Albitar Kalla kuratiert und es ist ja ein sehr schmales Heft, aber wenn man da mal so reinblättert, dann sind da doch ganz schön viele unterschiedliche, auch ganz unterschiedlich aussehende Texte und Inhalte. Was zeigt dieses Heft für ein Bild über die aktuelle Lage in Syrien?
Ja, dieses Heft ist entstanden in der Konzeption, nachdem Assad gestürzt wurde im Dezember letzten Jahres. Und es gab die ersten Autoren, syrischen Autorinnen von uns, die dann überlegten, das erste Mal wieder zurückzufahren. Und die anderen, die überlegten, aber auch noch nicht konnten oder sich noch nicht trauten. Und in dieser Gemengelage entstand die Idee für dieses Heft. Und es war einfach klar, wir wollten ein Heft darüber machen, über Syrien, quasi nach dem Sturz. Wie ist das eigentlich, nach Hause zu kommen, das erste Mal wieder? Und es war damals aber auch schon klar, das wird eine Momentaufnahme. Weil damals, als wir das Heft konzipiert hatten, Anfang des Jahres, war klar, im Erscheinen, im Juli, das ist im Juli erschienen, wird die Situation schon eine ganz andere sein. Und trotzdem, oder gerade deswegen hatten wir uns entschieden, das zu machen, so als Dokumentation eines Augenblicks, eines historischen Moments. Und das sieht man auch, das ist ein Zeitdokument. Also die Geschichten, also einige Autorinnen sind halt zurückgefahren, andere lebten dort schon. Es sind Gedichte, es sind Prosatexte in diesem Magazin und die meisten, man spürt eine Euphorie.
Also ich wollte gerade sagen, das war genau. Ja unglaublich euphorisch, dieser Moment, als das Regime quasi besiegt schien. Ist davon noch was zu spüren?
Im Moment nicht. Also das zeigt sich vielleicht am deutlichsten. Wir hatten, Ende Juli den Launch dieses Magazins und wollten eigentlich das mit einer Party feiern. Und einige Tage zuvor gab es dann wieder Kämpfe im Süden Syriens. Den Drusen und Israel griff in Syrien an und dann hatten wir überlegt, das geht nicht, wir können nicht, also wir hatten eine Lesung, aber wir können dieses Magazin zu dem Zeitpunkt nicht mehr feiern. Und das zeigt, finde ich, am deutlichsten diese Anfangseuphorie, die da war und diese Hoffnung, wie geht es weiter und auch die Texte, da stehen zum Beispiel so Sachen da, der erste Tag, an dem Syrien frei ist für den Rest unseres Lebens, das waren halt so eine SMS quasi am Tag nach Assads Fall, da merkt man irgendwie, mit was für einer Euphorie da die Menschen gehofft haben. Ja, und dann irgendwie ein halbes Jahr später erscheint das Heft und wir können es nicht mehr feiern, weil die Situation wieder eine ganz andere ist.
Aber sind das Texte, die mehr so in die Vergangenheit schauen und quasi diese Verbrechen und all die Menschen, die da verschwunden sind und so nochmal darauf reflektiert oder wird auch viel in die Zukunft geschaut in diesen Texten?
Es ist, ich würde mal sagen, eine Gegenwarts Gegenwartsdokumentationen, aber es sind sehr persönliche Texte. Also wir haben einige Autorinnen in diesem Heft, die darüber schreiben, wie sie das erste Mal wieder in ihr altes Elternhaus zurückkommen, wie das ist, eigentlich das alte Zimmer wieder zu sehen, in dem man jetzt irgendwie Jahre, Jahrzehnte nicht war, wie das ist, in ein Land zurückzukommen, das sich total verändert hat. Und man merkt diese Konfrontation, also unser Autor oder Al-Sabu Subi hat sein Zimmer wieder besucht. Er war bei seinen Eltern wieder und kommt in sein altes Zimmer und sieht da die Schränke, wo noch seine Kleider hängen, wo noch seine alten Bücher stehen. Und dann schreibt er zum Beispiel, mir strömte dabei etwas entgegen, das ich nicht erwartet hatte und dem ich gar nicht hatte begegnen wollen. Mein altes Ich, das während des Exils hier zurückgeblieben war in diesem Haus, das nicht mehr meines war. Ein anderer Autor von uns beschreibt, wie seine Mutter eben seine Lieblingsgerichte kocht, weil sie das erste Mal wieder gemeinsam in der Küche stehen und wie er den arabischen Kaffee bekommt von seiner Mutter, aber der ihm einfach nicht mehr schmeckt, weil er sich längst schon an den Espresso gewöhnt hat und an Cappuccino. Das sind so sehr persönliche Begegnungen. Genau,
Rückkehr. Aber das sind ja auch ganz starke Zeugnisse von einer unglaublichen Zerrissenheit, was Sie da jetzt gerade erzählt haben. Zieht sich das so durch? Geht es allen Autorinnen so?
Das geht eigentlich allen so. Und vor allen Dingen spürt man, dass natürlich auch niemand weiß, wie es weitergeht. Also diese Unsicherheit scheint auch durch den Texten durch, dass dieser Moment der Erleichterung, dieser Moment der Befreiung, des Glücks, der Euphorie, aber gleichzeitig wissend, wird das so weitergehen, was wird kommen, was wird die nächsten Monate kommen, was wird die nächsten Jahre kommen. Also insofern ist das halt auch diese Euphorie ist so begrenzt. Und in einem Vorwort zum Beispiel steht, das hat Dima geschrieben, da steht drin, was uns bleibt, ist zu wissen, das ist eine Chance auf eine Hoffnung. Aber wie weit und wohin sich das entwickelt, konnte zu diesem Zeitpunkt auch ja immer noch niemand sagen. Und das schwingt halt auch immer mit. Das ist diese Zerrissenheit.
Sie sind ja jetzt künstlerischer Leiter von Weiterschreiben. Was wollen Sie denn da so, was haben Sie so vor? Also jetzt haben Sie schon mal dieses Heft gemacht und was sind so Ihre Pläne?
Ja, also ich bin seit 3 Monaten jetzt dabei. Ich bin auch immer noch dabei, mich so einzugrooven und alles kennenzulernen. Aber wir haben jetzt zum Beispiel, das machen wir auch schon seit Jahren, einen Briefwechsel zwischen afghanischen Autorinnen, die in Afghanistan nach wie vor leben, und deutschen Autorinnen. Da haben wir gerade 3 Briefwechsel gestartet. Da liegen die ersten beiden auch schon vor. Und von deutscher Seite bzw. europäischer Seite sind Judith Herrmann, Yael Inokai und Francesca Melandri die Partnerinnen, die sich mit Frauen aus Afghanistan schreiben. Wir haben gerade was begonnen, was wir noch nicht hatten, nämlich einen Briefwechsel zwischen Autorinnen aus Syrien und aus der Ukraine. Da hat gerade der erste Briefwechsel angefangen. Und was uns im nächsten Jahr vor allen Dingen beschäftigen wird, das ist auch sehr neu, das ist wir haben ein Weiterschreibenhaus mittlerweile angemietet auf dem Gelände des LCB, des Literarischen Kolloquiums in Berlin. Und da wollen wir ab nächstem Jahr ein Residency-Programm starten für Autorinnen im Exil, die eine Wohnung brauchen, die in Ruhe schreiben wollen. Und das ist halt auch was, womit wir uns alle noch nie beschäftigt haben. Das ist jetzt irgendwie sehr aufregend und das Neue. Und wir haben da noch mehr. Wir haben so ein Pipe-Up-Programm, Wortwerkstätten in Neukölln mit Schülern und Schulklassen. Also es ist einfach wirklich sehr umfangreich und ich bin gerade dabei, mich in alles so einzugrooven und freue mich drauf. Und ein Teil, der auch immer dazugehört, ist halt das Crowdfunding, weil wir auch wollen die Zukunft sichern, dieses Weiterschreiben-Projekts. Und da gehört es dann auch dazu, irgendwie das auf private Schultern, dass wir einfach Menschen haben, die uns bei der Finanzierung helfen. Also ist ein großes Spektrum.
Und das kann man ja schon, indem man zum Beispiel jetzt dieses Weiterschreiben-Heft Syrien kauft. Wo kriegt man denn das?
Das kann man zum einen bei uns bestellen. Also wer Interesse an diesem Heft hat, soll uns einfach schreiben.
Bei also Internet, Weiterschreiben.
Genau, Weiterschreiben.jetzt, dann kommt das. Es gibt ausgesuchte Buchhandlungen, die das auch führen. Aber nicht jede Buchhandlung hat es. Am besten, wer sich fürs Heft interessiert, uns schreiben.
Und zwar an Nicole Ljubitsch, Weiterschreiben. Und ich sage danke, dass Sie hier waren. Alles Gute.
Sehr gerne. Vielen Dank.